Herzlich willkommen zu Digital Sensemaker. Wir unterhalten uns ja hier über den Sinn und den Unsinn hinter der Digitalisierung. Ich habe ja selber Informatik studiert und 1992 bin ich ins Berufsleben eingestiegen und da war gerade die Hochzeit des Software Engineering. Also wir hatten gedacht, die vielen Probleme bei den Softwareprojekten, die kommen, weil Softwareentwicklung halt eine junge Ingenieurdisziplin war. Wir wollten unseren großen Vorbildern Architektur oder Maschinenbau nacheifern. Jetzt Software Engineering stellt sich als eine Geschichte des Scheiterns heraus. Wir wollten einfach nicht wahrhaben, dass das nicht funktioniert und wir haben weiterhin versucht, das Engineering von Software zu verbessern. Das ist ungefähr so, also wenn man Menschen beobachtet, die bei verschlossenen Tür reingehen wollen, ja, was machen die? Die probieren es nochmal, nur fester. Und dann nochmal und ja, aber die Tür ist halt zu. Erst mit dem Aufkommen der agilen Software Engineering, Softwareentwicklungsmethoden, also Methoden, die ganz bewusst den klassischen Ingenieurdisziplinen zuwiderlaufen, also ein ganz konsequentes Gegenkonzept darstellen, erst da wurde klar, Software ist gar keine Ingenieurdisziplin. Also nicht das Software Engineering ist am Engineering gescheitert, sondern ist also keine minderwertige Ingenieurdisziplin. Nein, das Engineering ist an der Software gescheitert. Softwaretechnik ist eigentlich gar keine Technik, sondern eine Denkweise. Und die agilen Methoden, die wir heute einsetzen, die setzen sich jetzt überall durch. Auch in dem, was wir früher für Ingenieurdisziplinen gehalten haben. Dort, wo es halt Sinn macht. Ja, mit agilen Methoden kennt sich mein heutiger Gast aus. Robert Lüders lebt sie täglich. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
Hi Christoph, danke, dass du mich eingeladen hast.
Gern. Wann hast du die agilen Methoden für dich entdeckt?
Das war im Jahr 2016, also jetzt vor 5 Jahren. Da bin ich nach der Uni bei einem kleineren Unternehmen gelandet, habe da alles über Scrum gelernt und agiles Arbeiten, war dann Trainer und Berater und bin jetzt seit gut 2 Jahren in einem großen Digitalisierungsprojekt in einer Bank in Deutschland und bin aber auch noch nebenberuflich selbstständig, alles rund um das Thema Agilität, Workshops, Trainings etc.
Jetzt hast du schon das erste genannt, agile Methoden. Das ist ja so ein Bündel von Buzzwords, wenn man will. Was ist eigentlich Scrum?
Das ist eine ganz spannende Frage. Scrum ist das bekannteste agile Rahmenwerk. Also ich sage immer, wenn du dir vorstellst, dass du in den Supermarkt gehst, da kommst du als erstes in welche Abteilung, Christoph?
Das ist die Gemüseabteilung bei uns zumindest.
Ist auch in Deutschland tatsächlich so. Bei uns gibt es auch als allererstes Gemüse und da findest du ganz viele verschiedene Sorten. Da findest du Sellerie, da findest du Kartoffeln, da findest du Zwiebeln. Und ganz ähnlich ist es mit diesen agilen Rahmenwerken. Da gibt es auch ganz, ganz viele. Da gibt es Scrum, da gibt es DevOps, da gibt es Kanban. Und Scrum ist einfach nur das bekannteste agile Rahmenwerk. Das ist quasi die Kartoffel unter den agilen Rahmenwerken.
Und da gibt es jetzt also auch andere und tauchen wir erstmal ein, damit wir Scrum verstehen und dann unterhalten wir uns vielleicht noch kurz über Kanban, damit wir auch so ein bisschen die Unterschiede kennenlernen von diesen Dingern. Wie schaut denn da so ein Tag aus?
Also im Scrum, das ist vor allen Dingen gut geeignet dazu, wenn du ein Produkt entwickeln möchtest, weil du sagst, ich möchte nicht an Tag A versuchen, den großen Schuss zu landen und bis Tag Z durchzuplanen, um meinem Kunden ein Top-Produkt anzubieten, sondern du sagst, ich breche mir das Ganze herunter. Ich sage, ich plane an Tag A nur für Tag A, an Tag B mache ich dasselbe und so weiter und so fort und habe so die Möglichkeit, dass ich mich immer wieder neu ausrichten und neu anpassen kann an das, was mein Kunde wirklich braucht, was der wirklich will in seinem Produkt. Und nicht, was da alles noch theoretisch reinpassen könnte.
Was ist denn der Unterschied zwischen dem, was der Kunde will und dem, was er braucht?
Oh, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ne? Der Kunde, der glaubt ja immer zu wissen, was er will, aber was er braucht, ist dann im Endeffekt auch wieder was ganz anderes. Ne? Da gibt es, ist quasi wie beim Schweizer Taschenmesser. Ne? Da brauchst du das Messer, hast aber auch noch einen Korkenzieher und eine Nagelfeile. Im Endeffekt brauchst du aber meistens trotzdem nur das Messer. Ne? Da musst du eben gucken, was ist das, was er denn wirklich im Endeffekt benötigt.
Jetzt der Kunde, der gibt dir ja einen Auftrag, da gibt es dann ein Pflichtenheft, da ist also auf 783.000 Seiten genau beschrieben, was er unbedingt möchte. Und wenn du ein Ding nicht genau erfüllst, dann gibt es natürlich eine Strafzahlung. Warum funktioniert das mit agilen Methoden anders?
Du sagst es ja gerade schon, ne? Das sind dann Hefte, die dicker sind als jedes Telefonbuch, wo wirklich alles ja, festgehalten wurde, alles, alle Möglichkeiten, alle Ideen, die irgendwann mal irgendwo entstanden sind, die findest du dort drin. Und das kann natürlich nicht funktionieren, weil in der Welt, in der wir leben, gibt es nun mal Veränderung. Und unsere Welt, in der wir leben, die ist nun mal komplex. Und das macht dementsprechend keinen Sinn, ja, alles im Voraus durchzuplanen. Und da setzen dann eben diese agilen Arbeitsweisen an, zu sagen, dass wir eben nicht ja, über Monate hinweg Pläne erstellen, sondern dass wir davon ausgehen, dass sich Dinge verändern, das Anerkennen dieser komplexen Welt und dementsprechend fahren wir quasi auf Sicht und ja, navigieren uns peu à peu durch den Nebel.
Ja, aber man engagiert doch dich als Experten. Du müsstest doch eigentlich wissen, wie vorher schon wissen, wie das geht.
Kannst du dir ja vorstellen, wenn du wirklich hungrig bist und an einem Buffet gehst, dann weißt du ja auch noch nicht im Vorfeld, was du auf deinen vierten Teller Nachschlag draufpacken willst. Da schaust du dann wirklich, wenn es soweit ist, und dann schaust du, was bringt mir jetzt den meisten Mehrwert? Worauf habe ich jetzt am meisten Hunger? Und so hast du eine tolle Essenserfahrung. Wenn du dich aber im Vorfeld hinsetzen müsstest, um dein Buffet zu planen, dann würdest du ja verrückt werden. Woher willst du denn wissen, was du am fünften Teller Nachschlag wirklich brauchst? Ob du da vielleicht schon bei den Süßspeisen bist oder ob du da doch noch lieber ein bisschen Salat essen möchtest. Und agile Methoden setzen eben da an. Die möchten dafür sorgen, dass du genau das, was du in dem Moment wirklich brauchst, was dir den meisten Mehrwert bietet, dass du das dann eben auch konsumieren kannst.
Ein wunderschönes, wunderschönes Bild. Also mein erstes Mal in Las Vegas, da gibt es ja dann so, man zahlt $10, all you can eat. Aber wie ist es dann mit dem Preis? Wenn ich vorher nicht weiß, was ich will, bei einem Buffet ist es so, der Preis steht fest.
Mhm. Genau. Und im Normalfall steht das dann auch bei agilen Softwareprojekten fest. Dann sagst du eben, wenn du nach Scrum arbeitest, dann kaufst du quasi eine Anzahl an Sprints. Und dann kaufst du dir quasi 10 Teller vom Buffet und du kannst dir eben aussuchen, wie du diese 10 Teller füllst, je nach Gusto. Und wenn du sagst, jetzt will ich aber noch einen 11., ja, dann zahlst du eben auch noch den 11. obendrauf.
Aber ich möchte natürlich am Ende, dass das auch fertig wird. Also ich möchte ja eigentlich nicht, dass mein Dienstleister sagt, super, hier sind 10 Teller und dann komme ich an und dann sagt, ja, aber der Teller, ich möchte noch mehr auf den Teller und eigentlich ist das nicht genug und fühle ich mich da als Kunde nicht in das Licht geführt, wenn mir der Techniker dann sagt, ja, jetzt hat es halt länger gebraucht, diesen Teller zu füllen, ist halt so, ja, es geht sich halt nichts mehr aus.
Also, die perfekte Lösung, die gibt es natürlich nicht. Es kann ja immer passieren, dass dein Techniker sagt, okay, es dauert jetzt eben noch eine Runde, bis die Kroketten wirklich im Buffet da sind und du dann wirklich zugreifen kannst. Das kann dir immer passieren. Das Risiko hast du. Du musst dir aber überlegen, ob dieses Risiko eventuell nicht besser ist, als dieser Irrglaube zu sagen, ich kann festlegen, wie lange mein Projekt dauert, ich kann festlegen, wie viel das kosten wird und ich kann den kompletten Umfang festlegen. Es gab da eine Studie vom Harvard Magazine, die haben dann herausgefunden, dass anscheinend 2% aller Projekte, die diese drei Dinge im Vorfeld festlegen, dann auch wirklich zu Erfolg führen. Und da muss man sich eben überlegen, ist man jetzt einer dieser 2%, einer dieser Lottogewinner oder gehört man eben diesen 98% an und wählt lieber diesen anderen Weg, wählt das Buffet und geht das Risiko ein wenig warten zu müssen auf die Kroketten.
Also wer genau plant, plant eigentlich für das Scheitern.
Ich meine, Pläne machen sind gut, aber Pläne sollten natürlich auch nur über einen Zeitraum gemacht werden, der auch wirklich planbar ist. Und je länger dieser Zeitraum ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Plan scheitert. Hast du da auch mal Erfahrung machen dürfen?
Naja, also man geht ja zum Kunden hin und dann sagt der Kunde, okay, hier gibt es 5 Anbieter, ich suche mir den aus, der meines Gefühls nach das am besten macht. Und der Anbieter, der dann einfach verspricht, wir werden in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Funktion erfüllen und damit wirst du glücklich sein, der kriegt dann auch den Auftrag. Und das ist ja parallel das Dilemma. Man möchte ja auch diesen Auftrag bekommen. Man möchte, der Kunde hat ja keine Ahnung, worauf er sich einlässt, sonst wird er es ja selber machen. Der Kunde ist total unsicher, der denkt sich, naja, das wird jetzt aber ganz schön was kosten und jetzt soll ich hier einen Blankoscheck ausschreiben, dann nehme ich doch lieber den, der mir garantiert, das funktioniert so wie in meinem eigenen Business auch. Ja, denn wenn ich Auto baue, ist vollkommen klar, das wird geplant und da gibt es schon mal eine Verzögerung. Aber im Wesentlichen gibt es die Konstruktion und dann wird das Ding gebaut. Und das klappt ja in meinem Business, klappt das ja.
Und das ist das Spannende, ne? Weil du beschreibst ja gerade ein Business, was in diesem komplizierten Rahmen stattfindet. Die Softwareentwicklung allerdings, die findet in einem komplexen Rahmen statt. Und es ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden, denn beides hat natürlich seine Daseinsberechtigung. Ne? Also, dass du in einem komplizierten Rahmen anderes Projektmanagement betreibst, anders vorgehst, um ans Ziel zu kommen, als dass du das tust im komplexen Rahmen.
Also wenn ich jetzt nochmal sage, was für mich komplex ist ja nur ein Maßstab für Ignoranz. Also Komplexität bedeutet das, was ich nicht weiß, ja, aber wissen kann. Also in komplexen Systemen, ein kompliziertes Uhrwerk, dort kann ich mit der Zeit, oder ein Auto ist ja noch viel komplizierter als ein Uhrwerk, da kann ich das irgendwann verstehen, da kann ich es irgendwann beherrschen. Das ist auch Materie. Ja, also die verhält sich, Materie ist ziemlich konservativ, die hat ein Gewicht, die verschwindet auch nicht einfach, die kann man auch nicht löschen. Das heißt, ich habe ein Gebäude, ich habe einen Gebäudeplan. Ja, wenn man sich vorstellt, das Empire State Building ohne Plan, ja, zu sagen, jetzt sind wir mal, ja, jetzt haben wir den zweiten Stock, schauen wir mal, oder was machen wir eigentlich morgen? Ja, also komplizierte Systeme, die kann man durchdringen und die kann man verstehen, da kann man auch Erfahrung sammeln. Da ist man nicht ständig ein Greenhorn.
Auf jeden Fall. Ne? Mit Expertenwissen hast du dann quasi die Möglichkeit, dieses System zu verstehen und zu optimieren. Um dann deinem Beispiel mal zu bleiben, stellen wir uns mal vor, wir wollen dieses Auto bauen und schätzen wir jetzt einfach mal, da sind 10.000 Teile drin verbaut in so einem Auto. Und dementsprechend gibt es Experten, die dir sagen können, wann welches Teil wo an der Fertigungsstelle wie im Auto festgeschraubt wird. Da gibt es Experten, die können dir das sagen.
Wenn du jetzt aber heißt das, dass es bei der Softwareentwicklung keine Experten gibt?
Und jetzt kommt's. Denn wenn du komplexe Systeme dich in einem komplexen Umfeld bewegst, dann kannst du Experte sein, wie du willst. Du hast keine Möglichkeit im Vorfeld zu sagen, welche Auswirkungen dein Handeln haben wird. Ne? Das heißt, du kannst so viel Wissen haben, wie du magst, aber was du tust, das Resultat wird sich immer erst im Nachhinein rausstellen, ob das richtig war oder eben nicht, oder ob das ein Schritt in die falsche Richtung war und ob du nochmal nachjustieren musst. Ich sage da immer ganz gerne, wenn du dir vorstellst, dass du eine Rakete zum Mond schicken möchtest, ne, da kannst du ja bei der NASA nachfragen, da kannst du in Russland nachfragen, wahrscheinlich sogar bei Elon Musk, und immer kriegst du eine andere Antwort, viele Experten, jeder von diesen Experten könnte dich irgendwie auf den Mond bringen. Wenn du aber eine Rakete bauen möchtest, die nicht zum Mond, sondern zum Mars fliegt, da sieht es dann schon wieder anders aus, ne? Weil das hat noch niemand gemacht, da gibt es keine Experten. Das Einzige, was dir übrig bleibt, ist Sachen auszuprobieren, um eben so ans Ziel zu kommen.
Das heißt, das tägliche Experiment, immer wieder der Versuch, auch das stündliche Nachjustieren, also immer wieder zu verstehen, ich bewege mich durch einen Sumpf, ich weiß nicht, wo der wirkliche Weg ist, ich muss das ausprobieren. Und wenn man sich das jetzt, wie muss man sich das konkret vorstellen, dieses ständige Ausprobieren?
Mhm. Das sind auch fließende Übergänge teilweise, ne? Muss man ganz klar sagen, denn es gibt ganz viele Arbeit, in diesem täglichen Doing, die dann eben komplex ist und dann eben auch ganz viel, das kompliziert ist, das geht manchmal so und so ineinander über. Generell ist es so, dass man sich immer überlegen muss, analysiere ich jetzt weiter und versuche zu gucken, ob ich jetzt in einem komplizierten Umfeld bin und ob ich hier planen kann, oder sage ich einfach, jetzt reicht's, Butter bei die Fische, ich probiere es einfach aus, starte das Experiment und bin nachher schlauer.
Okay, das klingt ja sehr nach Evolution. Die Evolution macht ja einfach mal was. Ja, die probiert mal eine Variante aus, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Und manche überleben halt. Und die sind dann richtig gut. Ja, da kommt dann sowas raus, das nennt man dann Homo sapiens sapiens. Nicht schlecht, dann.
Sicherlich nicht das Schlechteste. Ganz genau, aber das ist die Idee dahinter. Ne? Und was Darwin eben vor 150 Jahren entdeckt hat, dass nicht der Schlauste, nicht der Stärkste, nicht der Größte überlebt, sondern der am anpassungsfähigsten ist. Ne? Das haben inzwischen jetzt auch Organisationen verstanden. Und dementsprechend gibt es dieses agile Arbeiten. Denn im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Anpassen an das Umfeld, ein Analysieren, was funktioniert in diesem Umfeld, in dem ich mich bewege. Und dementsprechend richte ich mich aus, organisiere ich mich und passe mich an.
Jetzt kann man sehr schön sagen, nach dem Krieg, Wirtschaftswunder in Deutschland, hat sich nicht viel geändert. Das war auch ein sehr, sehr konservatives System. In konservativen Systemen ändert sich wenig. Da kann man auch Expertenwissen aufbauen, indem man 17 Häuser baut und nach dem 17. Haus hat man dann auch Expertenwissen. Was hat sich da geändert?
In Deutschland, wenn ich so rausgucke, kann ich dir sagen, nicht viel. Da würde ich dich gerne fragen, wie das in Österreich ist.
Ja, noch weniger unter Umständen. Ja, also es gibt bei uns die klügsten Köpfe und die besten Universitäten. Und wenn man dann ein erfülltes Berufsleben machen möchte, antreten möchte in Eigenverantwortung, ja, dann geht man nach Singapur oder man geht nach San Francisco oder mittlerweile geht man eben in ein äußerst restriktives Land, nämlich nach Dubai. Also ganz faszinierend, dort wird man geschätzt, dort kann man auch seine Fähigkeiten richtig ausleben. Da braucht man eben nicht 15 oder 28 Unterschriften quer durch alle Hierarchien, sondern da kann man eben das tun, was man gerade für wichtig und gut hält, ohne dass man es natürlich genau wissen will. Und man muss nicht sofort den Kopf hinhalten dafür, dass man eigentlich als Experte hätte wissen müssen. Das kann ja gar nicht funktionieren.
Ja, das ist dieses Umdenken, was da eigentlich stattfinden müsste, ne? Weil du hast es ja gerade schon gesagt, das Expertenwissen, das haben wir uns aufgebaut über diese ganzen Jahre und diese Art des Arbeitens, das hat ja auch wunderbar funktioniert, eben in dieser komplizierten Welt. Das hat jahrelang sich bewährt und hat ja auch deswegen zu sehr viel Wohlstand und sehr viel Erfolg geführt. Die große Herausforderung ist jetzt aber, dass dieser Schritt zur Komplexität eben gegangen werden muss. Und da tut man sich vielleicht auch kulturell bedingt wirklich schwer.
Ich habe die Vermutung, es handelt sich um eine Kränkung. Wir haben studiert viele, viele Jahre. Wir haben dann gearbeitet. Wir haben das gelernt. Wir haben das gut gemacht. Wir haben wirklich tolle Dinge gebaut. Und das darf man auch nicht abstreiten. Und auf die wollen wir ja eigentlich stolz sein. Und all das soll auf einmal nichts mehr sein? Das tut weh.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Dabei macht es ja eigentlich Spaß zu lernen. Also dieses Lifelong Learning Thema, das ja eigentlich besagt, dass du nie am Ende bist mit deiner Entwicklung, dass du immer weiter lernen ja darfst, musst, ne, wie du das eben sehen möchtest. Das ist ja der entscheidende Punkt. Eigentlich ist das Ganze ja eine spannende Chance, immer neue Sachen sich beibringen zu dürfen.
Ja, also man kann sich aber halt auf nichts verlassen. Also das, was man erarbeitet hat, es ist, man muss sich wie in einer guten Ehe, man muss sich eine Beziehung täglich neu erarbeiten. Und ich denke, man muss sich auch den Spaß an der Arbeit und seine eigene Kompetenz täglich neu erarbeiten. Und wir sitzen halt gern auf unseren Errungenschaften herum und sonnen uns in dem, was wir irgendwann mal erreicht haben.
Das kann ich ja nur unterstreichen.
Wie schaut denn so ein Tag aus? Wenn man jetzt erstmal, oder was ist der Zeithorizont? Fangen wir damit an. Also wie lange kann man denn planen, wenn man denn plant?
Das ist eine gute Frage. Wenn wir nach Scrum arbeiten, dann sagen wir, unsere Sprints, also diese Planungsabstände, die laufen 2 oder 4 Wochen, also irgendwo zwischendrin. Im Vorfeld sagen wir planen alle 2 Wochen und dann bleibt das jetzt auch erstmal so. Und dementsprechend nehmen wir uns auch nur vor, was wir in diesen nächsten 2 Wochen alles geschafft haben müssen. Und Achtung, wir haben natürlich schon ein größeres Zielbild. Ne? Wir haben eine grobe Ahnung, wo die Reise hingeht. Wir haben hoffentlich auch eine Vision, also eine Idee, wie wir die Welt wirklich sehen wollen, dank unseres Produkts, das wir da bauen. Ne? Das ist schon gegeben, also so eine grobe Richtung. Aber dieses spezifische, detaillierte, genaue Plan, das, wie gesagt, alle 2 Wochen für 2 Wochen.
Okay. Das heißt, alle 2 Wochen, es gibt für 2 Wochen mal einen konkreten Plan, was bauen wir da? Und dann schauen wir wieder, wie weit sind wir gekommen. Wie läuft jetzt der Tag ab?
Der Tag eines Scrum Masters ist ganz, ganz individuell tatsächlich. Ne? Du musst wirklich schauen, was passiert wirklich in deinem Team? Wo brauchen die Unterstützung? Wichtige Aufgaben sind natürlich das Wegräumen von den sogenannten Impediments. Also alles, was das Team irgendwo hindert, daran wirklich arbeiten zu können, zu performen. Da springst du rein als Scrum Master und räumst das hoffentlich alles richtig gut aus dem Weg.
Also kann man sich das vorstellen wie beim, wie heißt das? Das ist nicht Bowling, das sind Rugby? Diese großen.
Beim Rugby meinst du?
Nee, die großen schweren Marmorsteine, die man schiebt und dann wird vorne weggebürstet, ja, damit das auch möglichst weit kommt.
Ja, genau. Das ist diese kanadische Sportart da, oder?
Ja, genau.
Genau. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen, ne? Also, dass du da wirklich den Weg ebnest. Das ist ein auch sehr, sehr schönes Bild tatsächlich. Und zusätzlich hast du eben auch noch sehr, sehr viele Aufgaben, die ja eigentlich schon rein in die Psychologie gehen. Also, wenn du guckst, dass du, ja, wenn Konflikte im Team bestehen, diese versuchst zu lösen. Wenn du versuchst, das Team dazu zu bringen, uns diesen ständigen und stetigen Selbstverbesserungsprozess zu gehen. Und das sind immer solche weichen Themen, zumindest klingt es ganz oft nach denen. Aber um mal konkreter zu werden, man könnte zum Beispiel nach jedem Termin, den man mit dem Team hat, einfach das Team fragen, wie wertvoll war dieser Termin für dich auf einer Skala von 1 bis 5? Und jetzt erhältst du eine Antwort, jetzt erhältst du was Messbares. Ne? Jetzt sagen alle im Durchschnitt eine 3 und dann kannst du gleich die nächste Frage hinterher schieben. Was muss passieren, damit wir auf eine 4 kommen? Und schon hast du eine bessere Antwort, als wenn du fragst, wie war es und alle sagen, ja, war gut.
Die Einzelaufgaben werden ja in diesen Meetings verteilt. Wie schaut denn so eine Einzelaufgabe aus?
Genau, also ganz wichtig ist, dass das Team ja selbst organisiert arbeitet. Das heißt, die ziehen sich alle selber die Aufgaben, die übernehmen selbst Verantwortung. Das Team ist komplett eigenverantwortlich und zieht sich dementsprechend dann die Aufgaben. Und diese Aufgaben sind in sogenannte User Stories verpackt. Eine User Story ist einfach eine Art und Weise, wie du eine Anforderung formulieren könntest, ne? Also wir sind ja hier gerade über einen Call und sehen uns hier nett in die Augen. Und dementsprechend könntest du dann mal deine User Story da formulieren und sagst, ich als Videocall-Nutzer möchte gerne meinen Gegenüber in die Augen sehen können, damit ich Reaktionen ja, besser wahrnehmen kann.
Und dann wird wir entwickeln jetzt gerade eine Videoconferencing-Software. Und dann gibt es natürlich noch andere User Stories. Das heißt, ich möchte vielleicht eine Aufnahme machen können, so wie wir das jetzt gerade machen. Ich möchte auch kommunizieren können. Dann sagt einer, ja, das machen wir vielleicht mit Text. Vielleicht gäbe es andere Möglichkeiten. So entstehen also viele, viele dieser Stories. Und ich suche mir dann die aus, die zum Umsetzen, die für mich die bequemste ist, damit die anderen die harte Arbeit machen müssen. Stimmt das?
Tatsächlich nicht, denn auch dafür ist ja Gott sei Dank der Scrum Master da, der das Team einspürt, ne? Weil man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. Und natürlich gibt es da Aufgaben, die werden weniger gern genommen und Aufgaben, die werden lieber genommen. Aber da kommt es dann ganz, ganz stark darauf an, in was für einem Team du arbeitest und wie die Kultur des Teams ist. Und wenn das eine Kultur ist, wo jeder sich so ein Stück weit versucht zu drücken, was übrigens ganz schnell passiert, wenn du da ja, mehr als 9 Leute im Team hast, dann musst du als Scrum Master natürlich schauen, wie kriegst du das hin, dass da mehr Verantwortungsgefühl für das Produkt und für die Arbeit entsteht innerhalb deines Teams.
Jetzt gibt es also offensichtlich eine Obergröße, wie man organisieren kann. Ja, also die römischen Legionen waren zu 10 organisiert mit einem Oberchef. Ja. Und wenn einer einen Fehler gemacht hat, dann wurde dieser Teil der Legion dann auch dezimiert. Ja, also die sind dann alle über die Schaufel gesprungen, wenn man so will. Also es scheint gewisse Größenordnungen zu geben, in denen das noch richtig funktioniert.
Ganz genau. Es gibt auch eine Formel für, lass mich nicht lügen, ich glaube, das ist n mal n minus 1 durch 2 und das beschreibt, wie viele Kommunikationswege es innerhalb des Teams gibt. Ne? Also wie ist es möglich, dass jeder nochmal mit jedem pro Tag gesprochen hat? Und das geht dann irgendwann natürlich richtig flott nach oben. Also in einem kleineren Team hast du eben dann 30, 40 Kommunikationswege. Das ist noch machbar. Aber wenn du dann über 10 hast, dann bist du auch irgendwann locker über 100 Kommunikationswegen. Dementsprechend, ja, tust du dir natürlich keinen Gefallen. Das ist dann nicht mehr möglich, das Team so zu formen, dass jeder mit jedem gesprochen hat. Und wenn das doch geschieht, dann hast du ein Team, das sich nur noch, ja, damit beschäftigt, sich gegenseitig zu informieren. Und das bedeutet natürlich auch Stillstand.
Also ich habe jetzt gerade geschaut, wie viele Kommunikationsbeziehungen gibt es bei 10, das sind 362.000. Und das ist ja die Fakultät. Ja. Das heißt, es kommuniziert zwar nicht jeder immer mit jedem, aber wir können in so kleinen Teams uns zumindest merken, wer ist wo, ja, wer ist gerade dabei, wer ist wo empfindlich. Ja, wir wollen ja alle glücklich sein. Wer ist besonders gut in einer bestimmten Sache? Also wir gründen hier quasi eine kleine Horde.
Und die lassen wir ordentlich loslaufen, ne?
Und wenn die jetzt, wenn jetzt dieses Ende der 2 Wochen immer näher rückt, was passiert dann?
Dann wird es auch natürlich spannend. Jetzt hat man 2 Wochen lang hochmotiviert an einem Produkt gearbeitet, hat dann endlich etwas, was man vorzeigen kann. Und jetzt kommt der tolle Moment, wo man dann wirklich seine Kunden, seine Nutzer und seine Stakeholder einladen kann. Und jetzt geschieht was ganz, ganz Spannendes, denn die sehen jetzt zum ersten Mal ein Stück Funktionalität, was für sie geliefert wurde. Das ist quasi so, als wenn du das erste Mal die Hupe deines Autos hörst. Und jetzt kannst du eben Feedback geben. Jetzt kannst du sagen, genauso habe ich mir das vorgestellt. Oder aber du sagst, ja, vielleicht ist es ein bisschen zu schrill, zu laut, zu leise. Und dementsprechend wünschst du dir eben nochmal eine Anpassung. Und so kannst du sicherstellen, dass wirklich jedes einzelne Teil deines Produkts den Anforderungen entspricht, die du wirklich hast, und kein Produkt entsteht, was dann im Endeffekt gar nicht gebraucht wird.
Wenn wir also bei der Metapher von diesem Buffet bleiben, das mir sehr schön gefällt. Ich habe also schon den 7. Teller gegessen und die Erfahrung des Essens verändert meinen Geschmack. Ich habe plötzlich entdeckt, was ich wirklich will. Und dieses neue Produkt, das ich zum ersten Mal sehe, vorher war das ja abstrakt, das war einfach ein Plan, da hätte ich es mir vorstellen können. Und in der Bautechnik gibt es das ja, da gibt es dann so kleine Kästchen und Dächer und all diese Dinge, damit man sich das wirklich vorstellen kann. Mit Software ist das viel, viel schwieriger. Ja. Jetzt zum ersten Mal kann ich es mir endlich vorstellen und dann verändert die Erkenntnis, die Beobachtung des fertigen Ergebnisses verändert eigentlich dann meine Erwartung.
Das kann sehr, sehr gut passieren und passiert im Normalfall natürlich auch, weil auch Menschen verändern sich und die Bedürfnisse von Gruppen verändern sich dementsprechend natürlich ebenfalls. Und wenn du vor 2 Jahren irgendwie deine Reise gestartet hast mit deinem digitalen Produkt, dann bist du heute an einem ganz anderen Ort, wo du es dir gar nicht hättest erwarten können. Und dementsprechend ist es so gut, dass wir nachjustieren können und an Teller 7 dann auch nochmal das nachlegen können, was wir gerade lieben gelernt haben.
Und jetzt sind es aber nicht nur 9 oder 10 Leute, die da miteinander arbeiten an so einem Produkt. Also aus deinem Kontext heraus kann man sagen, sind es auch schon mal 100, also 10 Scrum-Teams?
Ja, das passiert natürlich auch, dass du da wirklich dann mit ganz, ganz vielen Scrum-Teams an einem Produkt arbeitest. Und da wird es dann wirklich, wirklich herausfordernd.
Was passiert denn da? Ein Team macht das, passt nicht mehr zum anderen Team dazu?
Im Normalfall passiert das, ganz genau. Und da musst du eben gucken, wie kriegst du das hin, dass ein Programm, was eben aus diesen mehreren Teams besteht, wie kann man das koordinieren, beziehungsweise wie kriegt man das hin, dass die Bescheid wissen, was die jeweils andere Hand eben tut. Und da gibt es dann natürlich auch wieder ganz, ganz viele tolle Rahmenwerke zum Skalieren. Wirklich Gutes habe ich bisher noch nicht gefunden, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Es gibt welche, die eignen sich super gerade für so eine Transformation, wenn du gerade eben loslegst damit. Da gibt es welche, die sind ganz, ganz leichtgewichtig, wo du ganz, ganz wenig vorgegeben bekommst. Aber generell muss da jedes Programm, jedes Projekt muss da eigentlich den eigenen Weg finden und schauen auch hier, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und auch hier ist Evolution gefragt.
Auch das ist ja ein großer Unterschied zu dem, was wir unter Ingenieurdisziplinen verstehen. Da wird eben mal aus der Karosserie oder vom Motor ausgehend. Bei Autos beginnt man beim Motor mit der Konstruktion, wird dann irgendwann das Getriebe und die Reifenaufhängung und so weiter. Ganz am Ende kommt dann noch das Gehäuse, die Karosserie und irgendwann werden halt die Innenspiegel auch noch auskonstruiert. Das heißt, man hat einen klar vorgegebenen Weg und man hat eben viele, viele Erfahrungen dahinter. Und dann wird das Auto immer wieder gebaut. Und Software ist ja eigentlich kein Produktionsprozess, weil in dem Moment, wo sie programmiert ist, muss sie nicht mehr produziert werden. Sie wird ja dann automatisch kopiert. Also das, was wir in der Industrie immer beobachten, dass der Roboter irgendwas fertigen. Genau diesen Schritt, den gibt es eben in der Softwareentwicklung gar nicht mehr. Dann ist das Ding fertig, kommt auf den Markt und was passiert dann?
Ja, dann kannst du nur hoffen, dass es weitergeht, dass das Produkt so viel Anklang findet, dass du da an dem Produkt weiterentwickeln kannst und das weiter verbessern kannst. Denn auch so ein Auto, das ist irgendwann fertig. Aber so ein Softwareprodukt, das ist quasi niemals fertig. Da kannst du immer noch dran schrauben, das verbessern, eventuell neue Funktionen dran einbauen. Das kennen wir
das
wahrscheinlich.
Das Auto hat ja bestimmte minimale Anforderungen. Was ist denn so ein minimales Softwareprodukt? Also wann geht man raus? Geht man raus, wenn man Jahre daran entwickelt hat und sich ganz sicher ist, wie beim Auto mit Crashtests und so weiter?
Also einen Crashtest, den gibt es hoffentlich auch bei der Software. Aber generell sollte man rausgehen, wenn der Kunde sagt, so, jetzt habe ich genügend Mehrwert durch meine Software, die du mir da entwickelt hast und jetzt reicht's. Vielen Dank.
Also so früh wie möglich.
Das ist das Ziel, ne? Und deswegen sagen wir ja, um wieder beim Befehl zu bleiben, du sagst, okay, du kaufst nur eine gewisse Anzahl an Tellern und du kannst die bestücken, wie du möchtest. Aber wenn du satt bist, dann sagst du jetzt eben, jetzt reicht's und jetzt kaufe ich mir keinen weiteren Teller, jetzt habe ich genügend Mehrwert.
Und was passiert denn dann mit den Leuten? Also du machst das ja freiberuflich zum Teil, ja? Mhm. Dann ist jetzt erstmal Ende, denn auch deine Teller werden natürlich von dem befüllt, was du bekommst, während du arbeitest. Wie geht es dann für die Leute weiter?
Für welche Leute genau?
Für die Entwickler, für dich als Scrum Master, für die Entwickler, die jetzt plötzlich nicht mehr gebraucht werden, weil der Kunde sagt, ja, mein Magen ist voll.
Mhm. Das ist das Schöne. Da kommt dann auf jeden Fall auch der nächste Kunde, denn der Appetit nach Software ist zurzeit sehr, sehr hoch.
Ja, also der Appetit nach Software ist potenziell unermesslich, denn wir können ja mit wenigen Buchstaben, aus denen diese Software programmiert wird, können wir unendlich, wirklich buchstäblich unendlich viele Ideen können wir damit implementieren, ohne dass wir damit zusätzliche Ressourcen verbrauchen.
Das ist das Spannende an der Geschichte, ne? Dieses Unendliche an Möglichkeiten, keine Limitierung dann gesetzt, ne?
Und da steckt ja auch die Komplexität am Ende natürlich drin. Ja. Also ich erzeuge eine gewisse Kompliziertheit für die nächsten 2 Wochen, aber alles, was danach kommt, ist dann wirklich komplex. Ich weiß nicht, worauf ich mich einlasse. Und das ist das, was den meisten Menschen am schwersten fällt, nämlich Unsicherheit. Unser Gehirn kann mit Unsicherheit überhaupt nicht umgehen.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da wischt man sich ja manchmal auch selber, ne? Dass man da in unsicheren Zeiten, beziehungsweise wenn man mit dem Themengebiet unsicher ist, da natürlich eher abgeneigt ist, ja, damit Konfrontation, das Thema zu konfrontieren.
Also wir haben mit Softwareentwicklung Wohlstand bekommen und auch Unsicherheit. Also wir haben die Sicherheit abgegeben gegen Wachstum, ein Wachstum, das eben potenziell auch unbegrenzt ist.
Ja, das ist spannend.
Jetzt die Kunden, du zeigst den Kunden, was passiert. Ja, das heißt, sie erleben relativ rasch. Also es ist eben nicht mehr so, wie das 3 Jahre an einer ERP-Software programmiert wird. Dann wird die hergezeigt, dann muss sie eingeführt werden. Alle Leute sind eh schon genervt, sagen, jetzt muss ich meine ganzen Daten übertragen. Dann funktioniert das natürlich nicht. Lernen die Anwender mit der Zeit, damit besser umzugehen? Hast du das Gefühl, da steigt das Verständnis, dass ich einfach mehr Produktivität gewinne, auch wenn ich Unsicherheit verliere? Oder sagen die immer, der Krempel funktioniert schon wieder. Also Fehler, habt ihr das nicht getestet?
Du sprichst da gerade mit das Entscheidendste an, was in diesem ganzen Bereich auf jeden Fall noch sehr, sehr viel gemacht werden muss. Und das ist Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit und Erwartungsmanagement. Denn im Endeffekt ist es eine große Herausforderung im Normalfall, die Kunden, die Benutzer, die Stakeholder überhaupt in diese Reviews zu bekommen. Denn keiner hat irgendwo die Kapazitäten. Die Kalender sind ja eh immer voll. Eine 40-Stunden-Woche ist ja geprägt von den 30-Stunden-Terminen. Und jetzt sollst du auf einmal nochmal 2 Stunden extra irgendwo in einem Termin sitzen und dann Feedback geben. Also da hast du die erste Herausforderung, dass da wenig Verständnis dann dafür ist. Und dann ist eben dieser nächste Punkt, den du da anbringst, wie gebe ich Feedback, beziehungsweise was sollte der Kunde überhaupt erwarten können? Ne? Du sagst das ganz richtig mit den Fehlern. Natürlich wurde die Software vorher getestet, trotzdem können immer mal wieder Fehler aufkreuzen. Blöd, wenn das vor dem Kunden geschieht, aber besser in dem Review als dann später, wenn es dann wirklich läuft, ne? In der Anwendung. Und all solche Dinge muss man den Anwesenden im Review immer wieder vor Augen halten. Und über die Wochen, über die Monate, alle 2 Wochen entsteht dann immer mehr und mehr so ein gutes Verständnis dafür, was überhaupt der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist.
Also Der Kunde opfert also nicht nur seine 41. und 42. Arbeitsstunde, sondern er muss eben auch verstehen lernen, dass das, was er gelernt hat in seiner Automobilproduktion, in seiner Bauwirtschaft, in seiner Klimatechnik, wo auch immer es eben klassische Technik gibt, Tischlerei, Tischler hat zu mir mal gesagt, ja, da kriege ich ein Angebot und dann sagt mir, ich beauftrage das und dann sagt mir am Ende der Anbieter, ja, das wird jetzt alles ganz anders, das kann ja nicht sein, wenn ich eine Küche verbauen würde, ja, und plötzlich wäre die Spülmaschine rechts und der Kühlschrank unzugänglich hinten im Kämmerlein, die würden ja verrückt werden dabei. Also diesen Sprung verlangst du den auch? Sagst du, ich arbeite nicht für euch, wenn du das nicht verstehst, lieber Kunde?
So ganz radikal würde ich das wahrscheinlich am Anfang nicht sagen. Ich würde aber klar Erwartungsmanagement eben betreiben und sagen, dass es eine Reise ist, dass es darum geht, eben auch andere Verhaltensweisen in einer anderen Situation eben an den Tag zu legen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie in die Pizzeria nebenan gehe, dann benehme ich mich wahrscheinlich auch anders und bin anders angezogen, als wenn ich jetzt in ein 4-Sterne-Restaurant gehe. Und darum geht es. Ne? In einem anderen Kontext muss ich mich eben anders verhalten, um erfolgreich zu sein. Und das in die Köpfe reinzukriegen, das ist erstmal schwer. Das Erste, was man machen muss, ist eben sagen, darum geht es, das könnt ihr von mir erwarten. Ich werde euch da immer und immer wieder mit konfrontieren. Mir ist klar, dass es nicht sofort was wird, aber ihr dürft von mir erwarten, dass ich euch auch auf die Nerven gehen werde.
Jetzt wissen wir ja, in der Software steckt mindestens die Hälfte des aktuellen Innovationspotenzials, das wird steigen. Also früher macht die Software am Wirtschaftswachstum einen relativ kleinen Teil aus. Heute sehen wir, dass Wirtschaftswachstum oft nur noch durch Software entsteht. Also in den USA ist das so. Also der wirtschaftliche Fortschritt kommt zu einem großen Teil aus Software. Und das ist ja relativ klar. Wir nennen das ja auch digitale Transformation und was mit Banken zu tun. Autos sind plötzlich Roboter auf 4 Rädern geworden. Das geht jetzt überall rein. Jetzt aber nicht jeder tut sich leicht. Was passiert mit jenen Unternehmen, die immer noch darunter leiden, dass das, was sie für richtig halten, ja, die Sache so gehört, dass es die eben davon überzeugt sind, so gehört das gemacht. Was passiert mit denen? Finden die überhaupt Anbieter? Also finden die jemanden, der ihnen sagt, gut, ich helfe dir trotzdem weiterzukommen?
Ich glaube, die tun sich wahnsinnig schwer, wenn es darum geht, wirklich feste Anstellungen bzw. feste Positionen zu füllen. Da gehen dann eben auch häufig dann Freelancer hin, beziehungsweise dann kommen dann eben die Berater ins Haus. Und da muss man natürlich auch aufpassen, ne? Weil da gibt es natürlich auch diesen Ansatz hier, Blaupause, wir machen das auf diese eine Lösung und das funktioniert bei euch genau wie bei allen und das stimmt natürlich auch nicht. Ne?
Aber man merkt es oft erst Jahre später, dass man den falschen Weg gewählt hat.
Auf jeden Fall. Dann war die Sprintplanung wahrscheinlich keine 2 Wochen, sondern ein bisschen zu lang. Ne?
Ja, und dann ist die Wettbewerbsfähigkeit dahin.
Das stimmt. Das Wichtige ist bloß, dass du dich überhaupt bewegst. Ne? Sonst bist du ruckzuck in einer Situation wie, und da ist natürlich das bekannteste Beispiel, so Kodak, die sich quasi der Zukunft verschlossen haben, die Digitalkamera im eigenen Keller eingeschlossen haben.
Und ja, sie haben sie erfunden, aber sie war einfach nicht gut genug. Ich glaube, die hatte 300 Pixel oder so, ja, also nicht viele Megapixel, jetzt werden dann bald die Gigapixel-Kameras kommen. Das Geschäft war einfach viel zu gut mit diesen Farbfilmen. Ja, und ganz ehrlich, man hat ja doch mit so einer langen Firmengeschichte, hat man doch Anspruch auf Zukunft.
So war das zumindest im letzten Jahrhundert. Da bin ich voll bei dir.
Ja, genau. So war es im letzten Jahrhundert, ja. Ja, Robert Lüders, vielen herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Wir sehen also, es gibt einen Weg in die Zukunft, der läuft aber auf Augenhöhe. Da spielt Hierarchie und Eitelkeit eine sehr geringe Rolle. Dort muss man sich eben seine Zukunft immer wieder neu erarbeiten und da haben wir ja auch die richtigen Methoden dafür. Robert, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.